Willkommen zu einer weiteren Folge Zirkus Hotline, euer wöchentlicher Anruf von einer echten Zirkusartistin von irgendwo aus der Welt. Dieses Mal rufe ich euch an aus Berlin. Ich war schon eine ganze Weile nicht mehr in Berlin, aber meine Mutter wohnt in Berlin und ich hatte auch noch einige andere Sachen zu tun in Berlin und bin jetzt eine ganze Woche hier, auf die ich mich sehr, sehr freue. Und diese Folge ist auch wieder eigentlich gar nicht so eine große Zirkusartistin-Folge, sondern eigentlich mehr die große Wettkampffolge von der CIRAD WM 2026. Die war ja letzte Woche und ich habe letzte Woche so eine kurze Folge aufgenommen, direkt noch an dem Abend von der WM, weil ich dachte, es ist cool, direkt einfach noch kurz zu berichten. Und ich wollte auch keine Folge skippen, aber es war wirklich so ein Moment nach einer langen Wettkampfwoche. Ich war zwischen Tür und Angel, es gab an dem Abend noch eine Party, ich war eigentlich komplett müde und habe euch nur so ein schnelles Update gegeben. Und ich dachte, diese Woche wäre es Zeit für das richtige Update, die tiefe, große Wettkampffolge der WM 2026, was ja Thema war über viele Wochen hinweg und auch viele Monate hinweg. Und auch in meinem Leben hat es einen sehr, sehr großen Platz eingenommen, obwohl ich ja eigentlich gar nicht Sportlerin bin, sondern Zirkusartistin bin. Und ich glaube, das ist so das Thema, über das wir heute am meisten reden, wie man irgendwie so Projekte sich aneignet, beziehungsweise welchen Platz man denen gibt und warum und was jetzt diese WM für mich war. Manchmal steigen ja Leute in so einen Podcast neu ein und haben noch keine andere Folge davor gehört. Und ich dachte, wenn ich jetzt nicht ein bisschen Kontext gebe, wird es natürlich sehr schwierig sein zu verstehen, um was es hier geht. Deswegen starte ich mit so ein kleines bisschen Kontext und ein bisschen ausholen, damit sich alle Leute irgendwie abgeholt fühlen. Ich bin ja hauptberuflich Zirkusartistin. Ich trete mit verschiedenen Zirkusgeräten auf, unter anderem dem CIRAD, aber auch einem großen Kronleuchter und ich habe auch noch viele andere Sachen, die ich mache. Und CIRAD ist aber gleichzeitig auch eine Wettkampfsportart. Das heißt, es gibt auch Wettkämpfe, unter anderem gibt es die Weltmeisterschaften. Es gibt ehrlich gesagt im Jahr über gar nicht so viele andere Wettkämpfe, sondern die Weltmeisterschaften sind so die wichtigsten Wettkämpfe und die gibt es einmal alle 2 Jahre. 2024 hatte ich schon bei den Weltmeisterschaften im CIRAD mitgemacht. Das war damals eine recht spontane Aktion. Ich hatte mich ein paar Monate darauf vorbereitet, aber ich hatte jetzt keine Riesenvorbereitung gemacht, beziehungsweise für mich war der ganze Sport noch sehr, 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 sehr neu. Und ich bin da so ein bisschen reingeschlittert, habe mich letzte Minute noch angemeldet und habe dann im Endeffekt durch Zufälle, Glück und irgendwie so eine Anreihung an Events gewonnen und war dann Weltmeisterin 2024. Was auch irgendwie dazu geführt hat, dass ich auch sehr großen Spaß an diesem Wettkampf gefunden hatte. Und ich habe mich dann 2026, also jetzt dieses Jahr, nochmal dafür entschieden, wieder mitzumachen, 2 Jahre später. Der Grund, warum ich nochmal mitgemacht habe, das ist auch so wahrscheinlich retrospektiv die größte Frage, die ich mir manchmal stelle. Der Grund damals war, erstens, als ich 2024 gewonnen hatte, wurde mir so ein bisschen von verschiedenen Ecken gesagt, ja, es kamen immer mal wieder Artisten, die bei diesen Wettkämpfen mitmachen und die gewinnen dann und dann gehen sie wieder. Und es wurde so ein bisschen behauptet, naja, es wäre ja schön, wenn man dann auch dabei bleibt und nicht einfach nur die Medaille mitnimmt und dann geht. Das fand ich aber auch, also fand ich angemessener Kommentar und habe ich mir auf jeden Fall zu Herzen genommen. Und dann war der zweite Grund, dass ich gemerkt hatte, dass mich auf so einen Wettkampf vorzubereiten, mir auch ganz viel Struktur gegeben hat im Training. Wenn man Artistin ist, so wie ich, dann ist es manchmal so, dass man zwar eine Zeit hatte, wo man sich sehr intensiv auf das Showleben vorbereitet hat. Meistens war das in der Zirkusschule, wo man einfach sehr, sehr viel Training hatte. Aber wenn man dann anfängt zu arbeiten, dann trainiert man gar nicht mehr so viel. Man behält eigentlich mehr so das Level bei, was man so hat. Und man braucht es auch gar nicht so sehr. Aber es macht ja trotzdem Spaß, weiterzukommen und auch besser zu werden. Und man muss es ja in irgendwas messen oder man muss es auch irgendwie definieren und festlegen. Und da ist so eine Wettkampfstruktur natürlich eine sehr schöne Struktur, wo man ganz genau sehen kann, okay, bei dem und dem Wettkampf muss diese und diese Leistung erfüllt sein. Und man kann sich dann einfach sehr konkret darauf vorbereiten. Und das war ein Riesengrund, warum ich mich entschieden habe, nochmal mitzumachen, weil ich nämlich Lust hatte, im CIRAD weiterzukommen und technisch besser zu werden. Und ich wusste, so eine Struktur von dem Wettkampf würde mir halt den Druck geben und halt auch die Struktur geben, um das nochmal zu machen. Dann ein weiterer Grund, bei den Weltmeisterschaften nochmal mitzumachen, war auch die neu kennengelernte Community. Ich habe ein paar Menschen kennengelernt in dieser ganzen Wettkampfwelt, die ich sehr inspirierend fand, die ich sehr nett fand. Und ich fand es auch total schön zu sehen, dass es Menschen gibt, die Zierrad machen als Sport und auch als Hobby. Und auch diese Verbindung zu schaffen mit einfach Menschen, die nicht Zierrad machen als Artisten, sondern wirklich als Hobby, war mir auch total wichtig und fand ich auch total spannend. Und hatte ich auch dann Lust zu machen. Und als allerletztes, wahrscheinlich der Grund, warum ich nochmal mitgemacht habe, war, weil ich durch meine Plattform auf Social Media auch die Möglichkeit hatte oder habe, dem Sport eine viel größere Sichtbarkeit zu geben. Und ich das einfach schön fand, das nochmal zurückzugeben, weil mir einfach der Sport mir sehr viel gegeben hat. Auch, also gerade 2024 habe ich da einfach sehr viel bekommen und ich hatte Lust, auch einfach dann wieder zurückzugeben und dem Sport insgesamt und dem ganzen Verband dahinter und den Vereinen mehr Sichtbarkeit zu geben, dass sich mehr Menschen für diesen Sport auch interessieren, dass bei den Wettkämpfen mehr Leute zugucken, was dann auch dazu führt, dass vielleicht mehr Sponsoren interessiert sind, aber auch, dass die Vereine an sich mehr Sichtbarkeit bekommen, sodass wenn Menschen sich dazu entscheiden, Zierrad zu lernen, dass sie dann halt auch irgendwo hingehen können und man das alles einfach mehr sieht. Einfach die Sichtbarkeit war mir wichtig. Das waren so die Gründe, warum ich gesagt habe, ich mache nochmal mit. Dagegen, auf der anderen Seite, standen die Gründe, warum man vielleicht nicht nochmal mitmachen sollte. Einer der Gründe war, dass es sehr zeitintensiv ist und dass es im Endeffekt ja wahrscheinlich mir jetzt nicht so viel bringt in der Hinsicht von, ich bin ja schon Weltmeisterin, jetzt irgendwie so pressetechnisch, wie man das verkaufen kann, wie man das irgendwie Leuten erklären kann, macht das jetzt keinen großen Unterschied, wenn man einmal oder zweimal oder fünfmal Weltmeisterin ist. Wenn man schon einmal ist, dann reicht das schon irgendwo so in Anführungszeichen. Dann war der zweite Punkt, dass ich auch wusste, es würde super zeitintensiv sein und auch super schwer sein, einfach körperlich und physisch, weil man sich für so einen Wettkampf einfach nochmal anders vorbereitet als für eine Show. Das heißt, dass das auch einfach Kapazitäten wegnehmen würde aus meinem Leben. Und dann wusste ich auch, dass es ein Riesendruck sein würde von außen, weil natürlich die Anforderungen oder die Erwartungen an mich, nochmal mitzumachen, viel höher gesteckt wären als davor. Davor, also beim allerersten Mal, war das so, ich habe mich mal angemeldet, mal gucken, was passiert. In diesem Fall war es so, Lea als amtierende Weltmeisterin macht nochmal mit, mal gucken, ob sie den Druck standhält, beziehungsweise mal gucken, ob sie gut genug ist. Und natürlich gab es dann andere Kandidatinnen, die natürlich auch Lust hatten, diesen Titel zu gewinnen. Von dem her, das stand auf der anderen Seite gegenüber zu den Gründen, warum man das nochmal machen möchte. Und im Endeffekt habe ich mich dann entschieden, das nochmal zu machen, weil ich gemerkt habe, das ist der schwerere Weg. Es ist der schwerere Weg, das nochmal zu machen, sich dem Druck und dieser ganzen Situation auszusetzen, auch diese ganze Zeit da rein zu investieren. Aber langfristig ist halt der schwere Weg meistens der bessere Weg oder beziehungsweise der Weg, wo man wächst und wo man besser wird und wo man irgendwie aus seiner Komfortzone rauskommt und ja, im Endeffekt einfach wächst. Die Sachen zu machen, die leicht sind, einfach zu sagen, ja, ich bin jetzt Weltmeisterin, ich ruhe mich drauf aus, ich konzentriere mich auf andere Sachen, hätte auch funktioniert, hätte auch eine Wahl sein können, aber es fühlte sich einfach nicht an wie die richtige Wahl. Und zusätzlich dazu war es dieses Mal auch auf persönlichem Level einfach schwieriger. Ich hatte keinen festen Coach, das heißt, ich habe mich alleine darauf vorbereitet. Ich hatte Unterstützung von verschiedenen Menschen, habe ich auch schon öfter mal erzählt, aber es war nicht so eine schöne Struktur, wie ich vielleicht davor hatte. Und auch insgesamt hatte ich das Gefühl, dass mir mehr Steine in den Weg gelegt worden sind, sagen wir mal so, ohne jetzt in zu viele Details reingehen zu wollen. Das heißt, es war teilweise auch wirklich ein ganz großer Schritt oder ein ganz großer, ich würde jetzt nicht sagen ein Kampf, aber es ging wirklich sehr viel auch um so ein mentales Thema. Also wie sehr schaffe ich das, mit dem Druck umzugehen, einfach bei meinem Wettkampf mitzumachen, mit den ganzen Augen, die auf mich gerichtet sind. Und überhaupt das gemacht zu haben und es geschafft zu haben, jetzt eine Woche nach den Weltmeisterschaften, also die Weltmeisterschaften sind jetzt vor genau einer Woche vorbei, jetzt mit ein bisschen Abstand kann ich reflektieren und sagen, ich bin total stolz auf mich, das überhaupt gemacht zu haben, mich das getraut zu haben und es durchgezogen zu haben. Weil es echt Momente gab in diesem ganzen Jahr der Vorbereitung, so auf und ab, wo ich echt kurz davor war, einfach die Reißleine zu ziehen, weil ich gemerkt habe, es ist so schwer, der Druck und dieses Ganze, es ist auch ein bisschen schwierig zu erklären, weil natürlich jemand, der jetzt einfach zuhört und sagt, ja, der große Druck. Ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist, dass ich ja Sirat hauptberuflich mache, als Artistin, wo es wirklich darum geht, Menschen irgendwie zu berühren, sie zu erreichen mit einer Kunstform und dass es eine riesen Freiheit drumherum ist und dass man auch auf großen Bühnen auf der ganzen Welt performt und auch irgendwie so diese Anerkennung hat von außen und man auch weiß, dass man gut ist und einen Job gut macht. Ich hatte da über die Jahre hinweg genug Bestätigung, um das auch zu wissen und da fühle ich mich auch sehr, sehr sicher mit. Und man geht dann aber nochmal als, sag ich mal, bekannte Artistin zurück in eine kleine Turnhalle irgendwo hin und misst sich dann mit anderen Menschen, die genau auf solche Wettkämpfe hin trainieren. Und ich glaube, man muss in dem Moment es wirklich schaffen, sein ganzes Ego zur Seite zu legen und einfach zu sagen, ich messe mich hier in einer kleinen Turnhalle mit anderen Menschen. Und es kann auch sein, dass ich Fehler mache, weil teilweise bei so Wettkämpfen, gerade auf so hohem Niveau, ist einfach ein kleiner Fehler fatal. Und es kann auch einfach sein, dass ich jetzt ohne Medaille hier nach Hause gehe und die Öffentlichkeit wird es mitbekommen und ich muss damit fein sein. Ich glaube, das ist so der Teil, den, glaube ich, viele Leute nicht verstehen. Und es ist auch genau der Grund, warum ganz viele andere Artisten nicht mitmachen bei den Wettkämpfen. Ich werde regelmäßig gefragt, warum nicht jetzt zum Beispiel Francis nicht mitmacht bei den Weltmeisterschaften oder auch andere Artistenfreunde, die ich kenne, die technisch auch unglaublich gut sind. Warum machen die denn nicht mit bei den Wettkämpfen? Das ist genau der Grund, weil es einfach unglaublich Angst macht, sich so zu messen mit anderen Menschen, weil man sich teilweise auch nicht so messen möchte. Aber vor allem, weil einfach der kleinste Fehler ganz große Folgen haben kann, man teilweise Sachen auch nicht immer alles komplett berechnen kann und man wirklich mit seinem Ego fein sein muss, dass man da hingeht und einfach keine Medaille gewinnt. Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich im Endeffekt so die größte Lektion und auch der größte Teil, wo ich einfach sehr stolz bin auf mich, das nochmal gemacht zu haben, mich dem ausgesetzt zu haben mit diesem riesigen Risiko. Am Ende ist es dann doch recht gut gelaufen. Ich kann das ja jetzt mal vorwegnehmen. Ich habe 2 Silbermedaillen und 1 Bronzemedaille gewonnen bei den Weltmeisterschaften. Es gab nämlich 3 Wettkämpfe, die erkläre ich jetzt gleich auch noch ein bisschen. Also es hat am Ende dann doch funktioniert und ich bin mit dem Ergebnis auch sehr zufrieden. Aber es hätte auch wirklich realistisch passieren können, dass ich Fehler mache während meinen Küren, die so groß sind, dass ich einfach gar keine Medaille gewinne. Und das war mir im Voraus bewusst und darauf musste ich mich einstellen. Und das dann auch öffentlich zu machen, ist schon so ein Thema, was einfach nicht so leicht ist. Und wie gesagt, darauf bin ich stolz und jetzt erzähle ich euch über die Wettkämpfe. Die Sirat-Weltmeisterschaften finden alle 2 Jahre statt und finden gleichzeitig statt mit den Rhönrad-Weltmeisterschaften. Eigentlich sind es auch eher die Rhönrad-Weltmeisterschaften, wo Sirat mit dabei ist, aber weil ich ja vom Sirat komme, sind es für mich die Sirat-Weltmeisterschaften. Und seit 7 oder 8 Jahren sind die Sirat-Weltmeisterschaften mit dabei. Die Rhönrad-Weltmeisterschaften gibt es schon seit ganz, ganz langer Zeit. Und dadurch hat sie auch über die Jahre hinweg immer mehr Platz bekommen. Dieses Mal war es zum ersten Mal so, dass es 3 Wettkämpfe gab für sie. Es gab den Mehrkampf, wo man 2 Routinen zeigt, eine technische Routine und eine Routine auf Musik. Dann gab es das Battle, wo man gegen andere Leute battelt. Man hat jeweils 30 Sekunden Zeit und zeigt einfach seine besten Tricks. Und es gab das Artistik-Kür-Finale, das heißt, die Kür, die man vorbereitet hat auf Musik, die hat man dann nochmal gezeigt, wenn man sich dafür qualifiziert hat. Und dadurch hatte ich im Prinzip 3-mal eine Chance, eine Medaille zu gewinnen. Habe am Ende auch an jedem Tag eine gewonnen, was sehr, sehr cool ist. Und man ist aber eine ganze Woche vor Ort. Das heißt, die Wettkämpfe für mich waren am Donnerstag, am Freitag und am Samstag. Ich bin aber schon angereist am Samstag die Woche davor, weil man die Tage davor einfach sehr viel Training hat und andere Meetings hat und solche Sachen hat. Und lustigerweise hatte ich mir so ein bisschen gedacht, naja, dann reise ich an schon am Samstag. Der Sonntag ist ein ganz entspannter Tag, wo man ankommt. Montag, Dienstag, Mittwoch habe ich Training. Aber ich habe ja nur so 2 Stunden pro Tag Training. Das heißt, den Rest vom Tag ist komplett frei. Ich hatte noch so ein paar Sachen an meinem Kostüm, die ich noch festnähen musste. Und ich dachte, da habe ich ewig viel Zeit. So war es natürlich gar nicht. Ich kam dahin und irgendwie gefühlt hatte ich nie Zeit, an keinem Moment. Es war alles vollgepackt mit irgendwelchen Meetings und irgendwelchen Dingen. Ich war ja auch Delegation Leader für Spanien. Und lustigerweise werde ich das immer noch gefragt auf Social Media und deswegen schätze ich mal, wird immer noch eine Person dabei sein, die nicht ganz weiß, warum ich für Spanien gestartet bin. Ich bin für Spanien bei den Weltmeisterschaften gestartet, wie schon vor 2 Jahren auch. Als ich das vor 2 Jahren gemacht hatte, war das hauptsächlich der Grund dafür, war hauptsächlich, weil ich keine Zeit hatte, die Qualifikationswettkämpfe für Deutschland zu turnen. Und auch so ein bisschen, weil ich niemandem aus dem deutschen Team den Startplatz wegnehmen wollte, weil ich mich ja doch recht letzte Minute angemeldet habe. Dieses Mal hatte ich die Wahl, mir zu überlegen, okay, möchte ich für Deutschland starten oder für Spanien? Und dann habe ich mich aber auch wieder für Spanien entschieden, weil ich mir gedacht habe, es gibt nicht so viele Länder, die mitmachen bei den Weltmeisterschaften. Es ist schön, wenn man noch ein weiteres Land repräsentieren kann. Und ich wollte, wie auch das Jahr davor oder die zwei Jahre davor, ich wollte niemandem von Deutschland den Startplatz wegnehmen, weil jedes Land kann 5 Frauen schicken. Und in Deutschland gibt es einfach mehr als 5 Frauen, die interessiert wären, in anderen Ländern nicht. Und deswegen dachte ich, naja, es wäre schön, wenn Deutschland 5 Leute schicken kann und dann noch jemand kommt aus Spanien. Das war so der Hauptgrund. Hat natürlich auch den anderen Vorteil, dass man keine Qualifikationswettkämpfe turnen muss, obwohl ich hier einen jetzt auch mitgeturnt habe außer Konkurrenz. Also wie ich das in der Zukunft machen würde, wenn ich nochmal bei einem Wettkampf mitmachen würde, ob ich das überhaupt nochmal machen möchte oder nicht, dazu kommen wir am Ende von diesem Podcast. Aber das würde man wahrscheinlich nochmal überdenken, ob es nicht auch Sinn machen. Also es würde eigentlich finanziell und organisatorisch, logistisch viel mehr Sinn machen für deutschlandische Staaten, weil ich dann einen Teil von den Kosten übernommen, gezahlt bekomme, weil ich dann keine Kampfrichterin stellen muss, weil dann auch sehr viel mehr für mich organisiert ist und ja, es einfach sehr viel einfacher ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch cool, wenn man mit einem ganzen Team, Team Spanien, dahin kommt. Und ich bin dieses Mal bei den Weltmeisterschaften für Team Spanien nicht alleine gestartet, sondern wir sahen 2 Teilnehmerinnen aus Spanien. Es gab nämlich auch Sarah aus Kanada, beziehungsweise also sie kommt natürlich auch aus Spanien, also sie hat auch einen spanischen Pass, so wie ich, aber sie ist gerade als Zirkusartistin an der National Zirkusschule, École Nationale de Cirque in Montreal, wo ich auch war. Also sie wird auch gerade ausgebildet als Artistin, 15 Jahre nachdem ich dort ausgebildet wurde als Artistin. Sie ist gerade im ersten Jahr in der Schule und sie hat dann auch ihren Coach mitgebracht zu den Weltmeisterschaften, Eric Deschen, der auch mein allererster Sierad-Coach war. Das heißt, wir waren dann vor Ort Team Spanien. Ich war nicht alleine, sondern wir waren Sarah, ihr Coach, Eric Deschen, und wir hatten auch eine Kampfrichterin, Liz, die für uns gewertet hat, weil jedes Land muss nämlich auch eine Kampfrichterin stellen. Das heißt, wir waren zu viert ein Team Spanien, was auch sehr schön war, weil dadurch war ich nicht alleine oder so. Aber ich war gleichzeitig Delegation Leader. Das heißt, ich war zuständig für die Delegation. Ich war zuständig, dass alle Papiere ausgefüllt worden sind. Ich war bei den ganzen Meetings, weil natürlich sehr viel Information weitergegeben werden muss, wie so ein Wettkampf irgendwie stattfindet. Und dann funktioniert es so, dass der IAV, also das, ich glaube, das nennt sich, ich glaube, das steht für Internationales Rührenradverein wahrscheinlich, Internationaler Rührenradverein, der gibt Informationen weiter an die einzelnen Delegationen, die das dann weitergeben an die anderen einzelnen Delegationsleader, die das dann weitergeben an ihre Delegationen. Das heißt, ich hatte zum Beispiel am ersten Tag, am Montag, hatte ich direkt 3 verschiedene Meetings. Einmal war es das Delegationsleader-Meeting, wo dann Informationen weitergegeben, wie dieses Mal gewertet wird, wie man Einspruch einlegt, wenn man Einspruch einlegen möchte gegen die Wertung. Uns wurde zum Beispiel erklärt, wie die Flächen abgeklebt sind, dass es dieses Jahr LED-Screens gibt, wo die Wertungen angezeigt werden und diese ganzen Informationen, das muss man ja wissen oder wann man auf die Bühne geht, wann man auf die Fläche geht, bis wann man die Musik eingereicht haben muss, also solche ganzen Sachen. Das heißt, das war schon mal ein Meeting, das ging 2 Stunden. Dann gab es eine große Eröffnung, weil der Wettkampf in Göttingen stattgefunden hat, im Rathaus in Göttingen. Wir wurden auch ganz nett willkommen geheißen von der Bürgermeisterin in Göttingen. Es war wirklich auch sehr schön und auch sehr gut gemacht und organisiert. Aber dann ist man halt dafür, sind die Delegationsleader in die Stadt gefahren und dann wieder zurückgefahren. Denn abends gab es noch das große IAV-Meeting. Also es waren einfach sehr viele Meetings zusätzlich zu dem Training, was ich noch hatte. Und ich merkte dann auch schon so, oh je, was für ein voller Tag. Ich hoffe, morgen wird ein bisschen weniger voll am Dienstag. Am Dienstag hatte ich auch Training auf der Bühne. Also es nennt sich, glaube ich, dann Podiumstraining. Und am Abend war die große Eröffnung und davor hatten wir noch so einen kleinen Videodreh für den Livestream und ich hatte auch noch einen Pressetermin. Also es war dann doch am zweiten Tag auch wieder ein sehr voller Tag. Und ursprünglich hatte ich eigentlich wirklich gedacht, ich muss noch eine Flagge auf mein Kostüm nähen. Ich hatte Lust, noch mehr Videos für euch zu machen. Ich hatte ja auch sogar überlegt in einem Podcast, ob ich nicht jeden Abend einen kleinen Teil von dem Podcast aufnehme, sodass es am Ende so ein gestügelter Podcast wird. Aber das habe ich einfach zeitlich und energetisch gar nicht geschafft. Und was mir auch extrem aufgefallen ist, ist, dass einfach die ganze Zeit so viele Menschen um mich rum waren, dass es einfach auch sozial sehr anstrengend war. Weil natürlich trifft man die ganzen Menschen vom Wettkampf und man freut sich auch total. Aber es ist einfach sehr viel Trubel um einen rum. Man ist irgendwie die ganze Zeit am Reden, am Planen, auch irgendwie, man ist ja in diesem Adrenalin auch drin, weil man ja auch merkt, alle Leute sind sehr aufgeregt. Und ich hatte auch einige Abende, die habe ich abends mit Carina ausklingen lassen, mit der ich mich ja vorbereitet habe auf den Wettkampf, wo wir auch beide so waren, oh mein Gott, wir können jetzt nicht runtergehen an die Bar, wo alle Leute sind, weil es einfach zu viel sozial ist. Wir brauchen einfach unsere Ruhe und müssen irgendwie ein bisschen runterkommen. Und natürlich war auch ein weiterer Faktor, dass mich ja auch viele Leute kannten oder kennen von Social Media. Das heißt, man wird auch oft angesprochen, was ja auch etwas ist, was ich liebe. Und ich sage das ja auch regelmäßig hier. Ich finde es total toll, wenn ich angesprochen werde. Ich glaube, in dem Setting war es einfach so, dass ich es ein bisschen unterschätzt habe, wie viele Leute dann doch kommen würden. Und man ja auch in so einer angespannten Situation ist und man gleichzeitig ja auch noch viele Menschen aus anderen Ländern kennenlernt. Diese ganze Mischung hat es dann schon so gemacht, dass ich am Ende vom Tag einfach komplett tot ins Bett gefallen bin und komplett müde war. Am Mittwoch war dann Carinas erster Wettkampf, da hatte ich noch keinen Wettkampf und sie hatte da ihr Mehrkampf-Wettkampf, also es war noch kein Finale, aber es war einfach ein Mehrkampf, wo sie sich qualifiziert hat für zwei Disziplinen. Ah ja, ich habe gar nicht so richtig erklärt, wer Carina ist. Carina turnt im Rhönrad schon seit Jahren und sie ist auch mehrfache Weltmeisterin gewesen, war aber keine amtierende Weltmeisterin und sie hatte sich nochmal entschieden, bei den Weltmeisterschaften mitzumachen. Es gibt auch eine ganze Folge mit ihr, vor einigen, also ich glaube, das ist Folge irgendwas über 40 oder Ende 40, wo wir eine Folge zusammen aufgenommen haben, weil sie tritt im Rhönrad an bei den Weltmeisterschaften, ist aber auch Artistin und wir haben uns über die letzten Wochen sehr eng angefreundet und haben auch zusammen trainiert und uns auf den Wettkampf auch zusammen vorbereitet. Und dann war ich dann am Mittwoch eigentlich sehr unterstützend da und habe sie bei allen ihren Wettkämpfen gesehen, ich habe sie ein bisschen gefilmt und war einfach den ganzen Tag auch in der Halle, was auch ziemlich anstrengend war. Und dann war mein erster Wettkampf am Donnerstag. Das war das Mehrkampf für mich. Das war, wo ich meine beiden Küren gezeigt habe, meine technische und meine Musikkür. Und es war auch der einzige Tag, wo ich meine technische Kür zeigen würde. Und wir haben uns recht früh getroffen mit Carina, um meine Haare zu machen. Sie hat mir geholfen, meine Haare zu machen, was richtig toll war. Und ich bin gestartet mit Technical Cure und hatte Artistic Cure so 2 Stunden danach. Das heißt, eigentlich war der ganze Tag so getimed, okay, heute ist mein Wettkampfstag. Wir hatten ein kleines Einturnen am Morgen, um so ein bisschen zu gucken, wie der Boden ist. Und ich hatte schon das Gefühl, der Boden war an dem Tag rutschiger als an dem Tag davor. Ist natürlich manchmal so ein bisschen so, ist es nur ein Gefühl, ist es die Wahrheit, aber es fühlte sich so an. Und ich bin dementsprechend recht aufgeregt in meine Technical-Routine reingegangen. Die Technical-Routine, da zeigt man 11 Elemente hintereinander weg, ohne das Rad zu verlassen. Und die besten 10 davon werden gezählt. Wenn 10 Elemente zählen, die Sache ist so ein bisschen bei dieser Routine, man möchte wirklich, dass alle Elemente zählen. Wenn ein Element nicht gezählt hat, nur eins rausfällt, hat man noch 10. Natürlich hat man dann nur die besten, also man hat dann nicht die besten 10, man verliert dadurch schon ein paar Punkte. Aber ab dem Moment, wo nur 9 Elemente zählen, dann ist ein großes Problem, weil dann fehlt einmal ein Element und dann fehlen sehr schnell einfach sehr viele Punkte, wenn man dafür Abzüge bekommt. Das heißt, ich bin da so ein bisschen rein in dieses Technical mit ein bisschen Unsicherheit wegen dem Boden, ein bisschen irgendwie einfach nicht so einer super sicheren Gefühl. Ich glaube, es lag schon sehr an dem Boden, lag vielleicht auch einfach an der Situation, dass ich sehr aufgeregt war, wie ich auch am Anfang sagte. Da war einfach auch sehr viel Druck dahinter und Carina hat mich super vorbereitet. Ich war eigentlich in einem guten Vibe, ich hatte eine schöne Frisur, ich hatte ein schönes Outfit und ich habe dann meine Technical-Routine gestartet und bei dem 3. oder 4. Element habe ich mehrere Anläufe gebraucht, sagen wir es mal so. Ich werde meine ganzen Küren auch noch komplett posten und auch erklären, was jeweils falsch gelaufen ist, aber man kann auch schon in den Vlogs sehen, was hier war. Im Prinzip gab es ein Element, das ist der Front Handspring mit einem Arm. Da habe ich bei dem ersten Versuch nicht es geschafft, auf den Boden zu kommen. Beim zweiten Versuch habe ich es dann einfach übertrieben, zu sehr versucht und bin dadurch irgendwie in so ein Ungleichgewicht gekommen. Hätte fast mein Rad komplett, die Kontrolle vom Rad komplett verloren und wäre fast wirklich auch gestürzt. Zum Glück bin ich das nicht. Ich habe das noch greifen können und korrigieren können und habe dann nochmal neu angesetzt und war dann aber sehr vorsichtig. Und dementsprechend habe ich einfach sehr viele Versuche gebraucht, um diesen Front Handspring einarmig zu schaffen. Was dazu führte, dass natürlich, man kriegt dann Ausführungsfehler, aber vor allem war das unglaublich anstrengend und ich hatte danach noch einige Elemente über Kopf zu turnen. Und es war so ein bisschen so, ab dem Moment, wo ich gemerkt habe, ich schaffe es, den also ich schaffe es nicht oder beziehungsweise ich brauche mal Versuche, weil ich schon ein bisschen in meinem Kopf und dachte, oh nee, es sind jetzt sehr viele Abzugungsfehler. Ab dem Moment, wo ich es aber dann dreimal geschafft habe und dann die Halle vollgeschrien hat, war ich dann wieder voll drin und hatte ich auch voll Spaß und der Rest der Routine lief auch gut. Also ich war eigentlich dann auch sehr zufrieden damit. Ich wusste aber beim Rausgehen, das hat mich Abzüge gekostet. Wenn jetzt alle anderen Starterinnen perfekt durchtouren, dann habe ich eigentlich gar keine Chance. Aber wenn die irgendwie einen Fehler machen, dann ist die Routine gut genug, weil er nur ein kleiner Fehler war. Irgendwie so. Also so vom Gefühl her war es so, ich war so ein bisschen enttäuscht, weil ich hätte es besser machen können und ich wusste auch, dass ich es besser kann. Ich habe es auch im Training sehr viel besser gemacht. Ich war aber auch gleichzeitig sehr stolz, weil ich es geschafft habe, so sehr zu kämpfen um dieses eine Element, weil man dann in den Situationen, wo es einfach nicht funktioniert, man weiß, man darf das Rad nicht verlassen, man muss weiterhin probieren, man wird schwächer, man ist in seinem Kopf und dann das irgendwie zu schaffen, das trotzdem sauber noch durchzutouren und fertig zu machen, war dann eigentlich doch irgendwie ein sehr schönes Gefühl. Von dem her war ich eigentlich schon zufrieden, aber ich wusste, es ist unwahrscheinlich, dass es damit reicht. Und dann zwischen den beiden Routinen ist Carina nochmal gekommen und hat meine Haare nochmal gemacht, denn für die Artistikür hat man so ein Kostüm an mit Thema. Also man im besten Fall verkörpert man irgendwie ein Thema, wo man Kostüme anhat und wo man Haare hat, die dazu passen und dass man einfach ja einen ganzen Look hat. Und ich habe hier eine Kür performt auf einer Musik von The Greatest Showman zu This Is Me. Und dazu hatte ich einen ganz tollen Anzug an von der lieben Ella, die den mir geliehen hat. Es war so ein zirkusinspirierter Anzug. Und dann fehlten mir noch Haare und Carina hat mir dann sehr coole Glitzerhaare gemacht. Und es hat aber eine ganze Weile gedauert, dann das Glitzer da reinzumachen. Und das hat man gemacht zwischen dem Technical und dem Artistikür, weil man ja nicht schon glitzere Haare haben möchte bei der Technical-Routine. Und das war super schön, dass wir dann da waren, weil wir saßen im Aufwärmraum, da waren viele Leute da und sie war irgendwie so ein sehr beruhigender Pool auf mich, hat mir sehr geholfen, mich einfach nochmal auf mich zu konzentrieren. Wir hatten auch Spaß und sie hat mir noch einen Kaffee geholt und einfach sehr netter Moment. Und dann hatte ich auch richtig Lust, auf die Bühne zu gehen für meine Artistikkür und habe die dann auch gerockt. Also das war eine sehr gute Artistikkür. Die Elemente, die zählen sollten, haben gezählt. Ich bin da irgendwie von der Fläche gegangen und war sehr zufrieden. Es war irgendwie alles sehr gut und ich hatte auch in der Artistikkür einen Punkt Abstand zu der nächsten Person, aber weil ich bei der Technical-Kür, da hatte ich glaube ich 1,5 Punkte oder so Abstand zu der nächsten Person, hat es am Endeffekt dann nicht gereicht für die Goldmedaille, sondern es war dann eine Silbermedaille, es war aber eine sehr gute Silbermedaille, also ich war damit auch irgendwie sehr zufrieden und es war ein sehr schöner Abschluss für diesen ersten Wettkampf. Es waren sehr viele Leute von euch da, also unglaublich viele Leute, die gekommen sind, die extra ein rotes Kleidungsstück angezogen haben, die ich dann auch getroffen habe und das hat mir so viel zurückgegeben, so viele schöne persönliche Geschichten, die ihr mir erzählt hat und bei so einem Setup von so einem Wettkampf habe ich dann ja auch Zeit, also das fand ich auch total toll, dass ich nach meiner Artistikkür, da bin ich ein bisschen rausgekommen und dann waren viele von euch da und dann hatte ich halt auch einfach Zeit mit euch zu reden, Fotos zu machen und dann bei der Siegerehrung musste man sich wieder umziehen, war ich irgendwie so ein sehr, wie soll ich sagen, ich war irgendwie sehr zufrieden, ich war sehr in meinem Element, ich war sehr zufrieden mit dem, was ich gemacht habe, ich fand, ich hatte toll gekämpft, ich hatte mich toll da präsentiert. Ich war sehr stolz auf das alles, was ich gemacht habe. Und ich dachte dann auch so, ach wie schön, guck mal, jetzt habe ich noch 2 Tage vor mir, aber ich habe schon meine Medaille. Mein Ziel war es ja bei den Weltmeisterschaften, als allererster Stelle war mein Ziel, dass ich die Menschen irgendwie berühre, die da sind und dass es irgendwie eine Kür ist, die man so in Erinnerung behält. Und mein zweites Ziel war eine Medaille, dass ich eine Medaille habe, dass ich damit ein Foto machen kann. Und dann hatte ich direkt am ersten Tag meine Medaille gewonnen und war dann eigentlich schon wirklich sehr zufrieden und konnte dann so wieder glücklich ins Hotel fahren, wo ich aber noch wusste, am nächsten Tag sind nochmal 2 Wettkämpfe. Am Folgetag war nämlich das Battle. Und das Battle, das ist wirklich wie so eine ganz, ganz, ganz neue Art von Wettkampf, wo ich wahrscheinlich auch am kritischsten gegenüberstehe, jetzt auch bei meinem kleinen Fazit, weil es nicht so richtig klar ist, wie da die Regeln sind. Im Prinzip funktioniert es so, dass man eine Gruppenphase hat. Jeder kann sich anmelden. Jeder, der beim Wettkampf mitgemacht hat, kann sich anmelden, aber man kann sich auch von außen anmelden. Und in dieser Gruppenphase werden dann jeweils pro Gruppe treten 4 oder 5 Leute an und 2 Leute kommen weiter in die nächste Runde. Und Kriterien für diese Auswahl war Reaktion vom Publikum, Musikalität und Schwierigkeit der Tricks. Und jeder oder jede, die angetreten ist, hatten 30 Sekunden Zeit Oder ich glaube, in der ersten Runde war es vielleicht 45 Sekunden Zeit, aber es war nicht viel Zeit. Die Musik wird ausgewählt vom DJ, die ganz random kommt. Und dann gibt es halt drei Kampfrichter, die jetzt auch nicht unbedingt Zierkampfrichter sind, sondern einfach drei Menschen, die ausgewählt worden sind für diese drei Schwierigkeiten oder diese drei Auswahlskriterien. Und dann kamen zwei weiter in die nächste Runde. Und was so ein bisschen schade war direkt auch bei dem ersten, bei dieser ersten Gruppenphase, war, dass teilweise halt Leute weitergekommen sind, wo sowohl das Publikum als auch die Leute intern nicht so richtig verstanden haben, warum die jetzt weitergekommen sind und nicht andere. Man kann sich übrigens diese ganzen Wettkämpfe auch nochmal angucken. Es gibt nämlich Livestreams zu den ganzen Wettkämpfen, die auch weiterhin auf YouTube zu sehen sind. Ich werde die mal unten verlinken in den Shownotes. Da kann man sich zum Beispiel den Livestream von dem Battle angucken und dann sich selber dazu eine Meinung bilden. Weil ich meine, das ist, was ich jetzt erzähle, ist einfach nur meine eigene Meinung. Es ist jetzt nicht die einzige Wahrheit. Aber es war so ein bisschen vom Gefühl her so, dass es nicht ganz immer so klar war, nach welchen Kriterien die Leute jetzt weitergekommen sind. Und ich habe es dann aber geschafft, von der Gruppenphase in die nächste Runde zu kommen, in das erste Battle. Da habe ich die liebe Selina gebattelt, war anscheinend auch eine sehr knappe Entscheidung, bin dann weitergekommen in das nächste Battle und es war dann das Halbfinale. Und das war dann sehr viel später an dem gleichen Tag, also das ist auch so ein bisschen anstrengend gewesen, weil man hat morgens die Gruppenphase und die erste Ausscheidung und dann hat man aber die nächsten Wettkämpfe so verteilt über den Tag, was ganz cool ist für den Zuschauer, wenn man dann zwischendurch immer wieder so einen kleinen Zierrad-Battle sieht, während man Rhönrad-Wettkämpfe sieht. Aber es führte so ein bisschen dazu, ich musste die ganze Zeit warm bleiben oder nämlich immer wieder neu aufwärmen und der Tag war dann doch echt lang. Und dann gab es ein Battle, was ich dann hatte, also dann war ich im Halbfinale und da ist man nicht mehr so in der Gruppenphase, wo man einfach nur seine besten Tricks zeigt, sondern man battelt wirklich gegeneinander. Das heißt, der eine startet, der zweite ist dann zweiter dran, dann ist man der erste wieder dran und dann wieder der zweite. Man hat jeweils zweimal 30 Sekunden und was nicht so ganz klar ist, und das ist ja so ein bisschen die Schwierigkeit, dadurch, dass der Wettkampf auch noch sehr neu ist, es war nicht so ganz klar, ob das Punkte geben würde, wenn man irgendwie einen Trick von jemandem wiederholt oder wenn man einen besonderen Stil zeigt. Aber ich habe wirklich versucht, ich habe angefangen, ich war als Erste dran, was immer ein bisschen schlechter ist. Dann hat mein Gegner seine Routine gemacht und dann hat er einen Trick gezeigt, so dieser Sprung nach oben auf das Rad, den so gut wie keine Frauen zeigen. Und den habe ich dann aufgegriffen und habe den nachgemacht in der nächsten Runde, um zu zeigen, dass ich den auch kann. Wurde aber irgendwie nicht so wirklich dafür belohnt. Und im Endeffekt ist er auch in der letzten Runde gestürzt. Aber nach einer doch recht langen Entscheidung von den Kampfrichtern, wo nicht so ganz klar war, was sie jetzt genau bewerten oder warum jetzt diese Auswahlkriterien so entstanden sind, bin ich in dem Fall nicht weitergegangen, sondern mein Konkurrent ist weitergekommen. Anscheinend, wenn ich das richtig verstanden habe, gab es einer der Kampfrichter, die waren, also eine Person, es war ja bei drei verschiedenen Kampfrichter, eine Person war mehr technisch orientiert, eine mehr Musikalität und eine dann mehr Publikum und anscheinend hatte ich eine von beiden, ich hatte irgendwie Technik oder Musik und der andere hatte auch Technik oder Musik und dann hat am Ende das Publikum in Anführungszeichen entschieden und das Publikum hatte sich mehr für den Konkurrenten entschieden, das heißt, es kann sein, dass ich deswegen nicht weitergekommen bin. Es ist mir bis heute, ehrlich gesagt, ein bisschen unklar, warum ich da nicht weitergekommen bin. Und dann auch im Nachhinein haben es auch viele Leute irgendwie nochmal hinterfragt, wieso das so war und es nicht so ganz klar war mit den Regeln. Und ich glaube, mein Kommentar dazu mit etwas Abstand ist hauptsächlich, dass einfach es vielleicht nicht so super transparent war, wie genau gewertet wird, weil das natürlich auch noch eine sehr neue Disziplin ist, eine sehr neue Wettkampfdisziplin, wo es jetzt auch keine großen Wettkämpfe im Voraus gab. Bei den Qualifikationen, also bei den Weltmeisterschaften, bei diesem Standardwettkampf, wo man seine Küren präsentiert, da gibt es ja noch mehr Wettkämpfe das Jahr über und da gibt es auch die Qualifikation, zum Beispiel die deutschen Qualifikationen, um sich zu den Weltmeisterschaften zu qualifizieren. Und da gibt es Kampfrichter, die sind ausgebildet anhand von verschiedenen Kriterien über Jahre hinweg oder die haben auch sehr viel Erfahrung. Und dann kann man natürlich auch über diese Wettkämpfe hinweg Erfahrung sammeln und dann auch überlegen, wie man seine Küren anpasst, sodass man besser in die Regeln passt. Ich habe ja auch zum Beispiel meine Musikkür Ich hatte eine andere Musik hören, auch im Februar, und die habe ich dann verändert für die Weltmeisterschaften. Und das kann man dann natürlich auch so ein bisschen nicht direkt mit Absprache machen, aber man kann ja immer gucken, in verschiedenen Wettkämpfen, wie das so ankommt. Bei dem Battle-Format ist es so ein bisschen so, dass es halt ganz wenig Battles überhaupt gibt. Es gibt jetzt auch keine anderen offiziellen Battle-Wettkämpfe. Das heißt, es ist dann natürlich nicht nur für uns Sportler irgendwie komplett neu, dass wir noch nicht so genau wissen, wie das dann bewertet wird, sondern auch die Menschen, die die Regeln machen, haben einfach nicht so viel Erfahrung und müssen diese Erfahrung dann auch über die Jahre hinweg sammeln. Deswegen glaube ich auch, das war sehr interessant zu sehen, wie dann das Ergebnis war. Und ich glaube, es hatten auch sehr viele Leute sehr starke Meinungen dazu. Und ich glaube, ich sehe es auch als riesige Chance, dass man das dann in 2 Jahren nochmal vielleicht klarer definiert oder besser macht. Aber in diesem Fall war es dann am Ende so, dass ich das nicht geschafft habe, ins Finale zu kommen. Ich war dann aber in dem Finale für den um den 3. Platz und habe es dann geschafft, in dem Battle-Format den 3. Platz zu machen. Ich war auch im Finale, also im Halbfinale übrigens, die einzige Frau. Also ich war dann auch ziemlich erstaunt beziehungsweise auch sehr zufrieden dann über die Bronzemedaille, weil ich glaube ich auch nicht erwartet hatte, in dem Battle-Format eine Chance zu haben, wirklich auf eine Medaille, weil da einfach sehr viele Leute mitmachen und auch Männer gegen Frauen antreten, und habe mich dann im Endeffekt dann auch sehr gefreut über die Bronzemedaille, aber ich glaube, es gab so ein paar Entscheidungen im Vorfeld, die ich anders getroffen hätte, auch nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Kandidaten, und ich glaube, das ist im Endeffekt auch so, wenn man schon das Fazit so ein bisschen vorzieht, ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, so Kunstformen in so Regeln zu packen. Gerade wenn die Regeln nicht super definiert sind, ist es immer ein bisschen schwierig, und da wird immer irgendjemand dabei sein, der sich irgendwie ungerecht behandelt fühlt oder irgendwie das anders sieht. Das wird leider bei solchen Arten von Wettkämpfen immer irgendwo sein, und deswegen muss man, glaube ich, auch distanziert dann genug daran gehen und sich da einfach nicht abhängig zu machen von irgendwie seinem emotionalen Gemüt, weil ja, am Endeffekt ist das halt auch, glaube ich, teilweise sehr, sehr schwierig, das fair und gut zu bewerten, weil gerade bei so einem Battle-Format einfach so viel Verschiedenes mit berücksichtigt werden muss, dass es, glaube ich, auch sehr schwierig ist, so eine Entscheidung dann auch so schnell, so klar zu treffen. Deswegen endete dann der Freitag mit auch wieder den Siegerehrungen, wo ich dann eine Bronzemedaille gewonnen habe. Das heißt, ich hatte dann schon 2 Medaillen. Ziemlich cool. An dem Tag hat auch Carina eine Medaille gewonnen im Mehrkampf, eine Silbermedaille, auf die sie sich sehr, sehr gefreut hat, über die sie sich sehr gefreut hat, weil sie damit gar nicht gerechnet hatte. Das war sehr, sehr schön. Das heißt, es war dann auch schon echt ein schöner Freitag. Und ich wusste auch, ich muss auch recht schnell ins Bett gehen, denn am Samstag waren die Artistikhörfinales. Die ersten 6 am Donnerstag mit den besten 6 Musikhören haben sich qualifiziert in das Artistikhörfinale. Ich habe mich da auch mit qualifiziert, und da zeigt man nur sein Artistikhör. Und das fand ich natürlich sehr cool, weil Artistikhör ist eigentlich das, was ich am liebsten mache und auch was ich am besten kann. Und am Tag davor hatte ich ja auch einen Punkt Abstand in der Artistikhör. Das heißt, ich wusste auch, ich habe eine sehr gute Chance, auch sogar auf eine Goldmedaille an dem Tag. Und bin dann rein in den Wettkampf etwas angespannt, aber ich habe doch wirklich eine echt schöne Kür gemacht. Ich war wirklich sehr, sehr zufrieden. Und die einzige Sache, die da passiert ist, und da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein, wie ich meine Wörter richtig wähle, weil ich auch weiß, dass viele Leute aus dem ganzen Wettkampfgeschehen hier auch zuhören, aber es wurde mir ein Element nicht anerkannt, was ich anerkannt hätte. Ich hätte dem nur eine nur abgezogen in der Ausführung. Es ging um den Handspin. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr nerdy und sehr nischig, wenn man es erklären muss, ohne visuellen Bild dazu. Aber im Prinzip holt man Schwung, man dreht sich auf den Händen, und bei der Unterschied zwischen dem Handspin und dem Handwaltz, da bewegt man sich von einer Hand auf die nächste Hand, wieder auf die erste Hand, auf die nächste Hand, also man schwingt so von links nach rechts, so wie man auch im normalen Waltz sich bewegt, und auf dem Handspin geht es darum, dass man auf einem Punkt 2 Umdrehungen macht. Und dieser Punkt auf den Händen, da steht nirgends in den Regeln definiert, wie groß dieser Punkt ist oder wie sehr die Abweichung ist von einem Punkt. Also kann man dann ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts, wie sehr kann man nach links, nach rechts, wie sehr sieht man das? Da war ursprünglich in der Vergangenheit, das kann man auch sehen, wenn man meine letzte WM-Kür zum Beispiel anguckt, dass man da doch die Möglichkeit hat. Es ging darum, dass man die 2 Umdrehungen hat. Wenn man dann sehr viel wandert, kriegt es halt Ausführungsabzüge, aber das Element zählt noch. In diesem Fall, in diesem Jahr, waren sie sehr streng in der in der Bewertung einfach, wie sehr so ein Handspin sich bewegen darf. Und meiner hat sich ein bisschen bewegt und deswegen haben sie ihn nicht gewertet. Ich persönlich hätte ihn gewertet. In den Regeln steht auch nirgends genau definiert, wie weit dieser Punkt weg sein darf, ob das schulterbreit sein darf, ob das über die Hände gehen darf. Das ist so ein bisschen so ein Teil, ich will jetzt nicht sagen, das ist eine Grauzone, aber das ist natürlich im Endeffekt ein bisschen Auslegungssache und auch ein bisschen abhängig von den Menschen, die dann werten und natürlich auch so ein bisschen abhängig von jedem Wettkampf. An einigen Wettkämpfen wird mehr auf eine Sache geachtet, bei anderen Wettkämpfen wird mehr auf andere Sachen geachtet. Und bei diesem Wettkampf, bei den ganzen Weltmeisterschaften, wurde halt sehr auf diese Spins geachtet und da wurde einfach darauf geachtet, dass der wirklich sehr schön auf einem Punkt ist. Meiner war nicht perfekt auf einem Punkt, der hat ein bisschen gewandert. Ich hatte aber im Gefühl, also als ich ihn gemacht habe, während ich ihn geturnt habe, fühlt er sich aber super, super gut an. Ich glaube, im Nachhinein, ich habe das natürlich sehr, sehr, sehr viel analysiert im Nachhinein, wenn ich gewusst hätte, dass er nicht gezählt hätte oder dass der ein bisschen unsauber war oder dass sie so krass darauf geachtet hätten, dass der so auf einem Punkt gewesen wäre, hätte ich ihn eventuell in der Kür einfach nochmal gemacht. Die Möglichkeit hätte ich gehabt, da wäre Zeit gewesen, einfach zu sagen, ich mache als nächstes Element, nicht mein nächstes Element, sondern ich mache nochmal einen Handspin. Habe ich aber nicht gemacht, hauptsächlich aus dem Grund, weil ich wirklich dachte, der ist in Ordnung. Und auch wenn ich das Video im Nachhinein sehe, finde ich ihn in Ordnung. Also ich hätte ihn gewertet. Auf der anderen Seite kann ich aber auch verstehen, dass sie ihn nicht gewertet haben. Also es war einfach kein perfekter Handwalls. Ausführungsabzüge hätte er auch sowieso, also hätte, das hätte er auf jeden Fall gekriegt. Und im Endeffekt haben sie ihn aber nicht anerkannt, was dann dazu führte, dass mir eine Elemente-Gruppe gefehlt hat, weil ich nur einen einzigen Handspin hatte. Das ist natürlich jetzt extrem super mega nerdig, aber Elemente beim Zierat gehören jeweils einer Elementegruppe an und man muss jede Elementegruppe abdenken mit einem Element, was zählt. Und manchmal in einigen Gruppen, also man kann sich selbst aussuchen, wie viele Elemente man turnt. Man kann dann zum Beispiel sagen, ah, ich mache aus dieser Gruppe mehrere Elemente, weil wenn eins nicht zählt, dann bin ich halt sicher, dass ich die Gruppe abgedeckt habe. Und ich habe zum Beispiel bei den Spins habe ich nur ein Element, also der musste zählen, sonst hatte ich einen halben Punkt Abzug. Und ich habe das so gemacht, weil ich wusste, dass das zählt, weil ich den eigentlich sehr, sehr, sehr sicher kann. Dadurch, dass er jetzt nicht gezählt hat, hat dann alle in der Elemente-Gruppe gefehlt und dadurch hatte ich 0,5 Punkte Abzug. Was ein großer Abzug ist und wo ich dann direkt, als ich davon erfahren habe, dass sie dieses Element nicht gezählt haben, habe ich sofort gewusst, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt eine Goldmedaille gewinne, ist gerade so um 70% gesunken, solange, also wenn die anderen Kandidatinnen, die jetzt turnen, perfekt turnen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt noch eine Goldmedaille gewinne, gerade sehr viel runtergegangen, die Wahrscheinlichkeit, aber es hätte natürlich auch sein können, dass jemand irgendwie noch andere Fehler macht oder größere Fehler macht, weil es ja wirklich eigentlich nur ein kleiner Fehler war. Im Endeffekt hat aber dieser Fehler, in Anführungszeichen, in meinem Handwalls hat mich dann die Goldmedaille gekostet. Der Abzug war zu groß und deswegen habe ich an dem Tag auch eine Silbermedaille gewonnen, wo ich auch jetzt lange reflektiert habe im Nachhinein, ob ich über die Medaille enttäuscht bin oder nicht, weil ich es eigentlich nicht bin. Also ich bin nicht enttäuscht darüber, dass ich Silbermedaillen gewonnen habe, weil zwei Silbermedaillen und eine Bronzemedaille bei den Weltmeisterschaften, Vize-Weltmeisterin zu sein, darüber kann man irgendwie nicht enttäuscht sein und darf man sich auch nicht beschweren. Und ich glaube, da, also wenn man damit ein Problem hat, dann passt irgendwie es mit dem Ego nicht. Ich glaube, was aber schon so ein bisschen enttäuschend war, war, dass es an so einer Kleinigkeit gehangen hat, die ich auch hätte besser machen können. Und ich glaube auch, es ist immer sehr leicht, irgendwie Kampfrichtern die Schuld zu geben oder den Wertungen die Schuld zu geben oder den Richtlinien die Schuld zu geben. Ich glaube, in diesem Fall ist es wirklich mein Fehler gewesen. Ich hätte den Handspin besser machen können. Ich habe ihn auch besser gekonnt. Also das war hundertprozentig meine Performance, die da bewertet worden ist. Ich glaube, wo ich so ein bisschen enttäuscht bin, ist, glaube ich, hauptsächlich, dass ich es nicht ganz geschafft habe, die Nervosität abzulegen. Also man ist ja bei so einem Wettkampf extremst gestresst. Also das ist ja schon so, es gab Momente, da dachte ich, warum mache ich das eigentlich? Die Nerven liegen so blank, da ist so viel Adrenalin, da ist so viel Aufmerksamkeit, da ist so viel Druck irgendwie und teilweise macht man sich den selber, teilweise ist es auch einfach in der Halle, wenn man einfach merkt, alle Leute sind so angespannt und ich glaube, man macht bei so Wettkämpfen mit, weil man dieses Gefühl auch irgendwie mag. Also es ist irgendwie, man mag diese Anspannung und danach dieses Erschöpften danach und dieses diese Erleichterung, wenn man es dann geschafft hat. Am besten Falle natürlich die Erleichterung, wenn man es gut gemacht hat. Aber diese krassen Emotionen, ich glaube, man macht es auch irgendwo deswegen. Aber gleichzeitig denkt man sich halt auch, wenn man da drin ist, boah, wieso mache ich das eigentlich? Das ist echt hart. Und jetzt mit ein bisschen Abstand kann ich halt sagen, ja, ich habe es halt nicht geschafft, mich komplett frei zu machen von dem Druck. Und ich kann darüber enttäuscht sein, aber ich weiß halt auch, dass ich in dem Moment das so gut gemacht habe, wie ich konnte. Also ich habe wirklich, wirklich das so gut gemacht, wie ich konnte. Ich habe alles gegeben, ich habe an keiner Ecke gespart. Es war total toll zu sehen, wie das Publikum auch da war, wie viele von euch da waren, wie viele Leute im Livestream waren. Ich hatte Support von meiner Familie, die war da, Francis war da, Sina war da. Es war schon echt ein krasses Event, ein krasses Happening, das mich extrem berührt hat und mich auch irgendwie extrem erreicht hat. Und deswegen sozusagen zu sagen, ich habe es nicht ganz geschafft, den Stress zu überwinden, ist natürlich im Nachhinein auch irgendwie schwierig, weil in dem Moment habe ich wirklich alles gemacht, was ich machen konnte. Trotzdem bin ich so ein ganz kleines bisschen enttäuscht, dass die Kühen halt nicht perfekt waren. Also ich hatte an beiden Tagen einen kleinen Fehler, es waren wirklich kleine Fehler. Und wenn ich mir meine Weltmeisterschaftskühe angucke von vor 2 Jahren, da war auch ein kleiner Fehler drin, aber der hat mich halt nicht so viel gekostet wie dieses Mal. Deswegen, ich glaube, es ist auch ganz normal, dass man keine perfekten Routinen performen kann bei Weltmeisterschaften, weil einfach so viel Stress da ist. Aber ja, im Endeffekt zu wissen, an diesem kleinen Fehler hat es gelegen, dass man keine Goldmedaille gewonnen hat, ist es so ein bisschen enttäuschend wahrscheinlich dann doch. Und das gebe ich auch gerne irgendwie so zu, weil ich glaube, es ist auch wichtig, mal zu hören, gerade bei jemandem, wo einfach sehr viel immer sehr gut läuft, dass am Ende man auch nicht immer alles in der Hand hat. Also man hat in der Hand, wie man selber performt und wie man sich darauf vorbereitet, aber man hat halt nicht in der Hand, wie man bewirtet wird oder was andere Leute machen. Ich meine, wenn die Konkurrenz nicht so stark gewesen wäre, dann hätte ich natürlich auch leichter gewonnen. Also das ist ja auch immer abhängig davon. Deswegen hatte ich ja auch von vornherein gesagt, ich möchte eigentlich nicht das Ziel haben, eine Goldmedaille zu gewinnen, weil das so ein Ziel ist, es ist so sehr stark im Außen und es ist dann sehr schwierig, das umzusetzen. Mein Ziel war es wirklich, dass ich euch erreiche, dass ich euch berühre, dass ich gute Kühen mache und das habe ich eigentlich erreicht und deswegen ist es auch irgendwie ein ganz interessantes Gefühl, was ich jetzt habe, auch noch so eine Woche nach der WM, wo ich eigentlich total glücklich bin mit dem, was ich gemacht habe. Es gab auch richtig schöne Presseartikel im Anschluss. Ich bin auch in Ulm auf so einer riesen Plakatwand gewesen und es hat irgendwie schon wirklich es war einfach ein tolles Ergebnis und auch ein tolles Erlebnis, also diese ganze Woche, so eine krass intensive Woche, war echt eine tolle, aufregende Zeit und ich habe es auch wirklich sehr genossen. Und gleichzeitig ist da so ein ganz kleiner Teil in mir, der sagt, oh, ich habe es irgendwie nicht ganz fertig gemacht. Und ich glaube, damit kommen wir so in den letzten Teil des Podcasts, wo natürlich die Leute jetzt fragen werden, ja, Lea, wirst du es nochmal machen? In 2 Jahren wirst du nochmal bei den Weltmeisterschaften starten? Wo ich im Moment irgendwie so sage, es war ja schon ein großes Sidequest. Also ich habe mir ja eigentlich immer gesagt, ich bin hauptberuflich Zirkusartistin. Ich habe richtig tolle, spannende Zirkusprojekte. Ich habe gerade eine GmbH gegründet und ich werde Zirkusproduktionen selber machen. Meine erste Show ist übrigens Zirkus Lea Live am 17. Oktober in Berlin. Man kann dazu Tickets kaufen, das ist unten auch mit verlinkt. Und es gibt aber auch noch andere große Produktionen, die im Raum stehen und verschiedene neue Themen, neue Nummern, also einfach super spannende Sachen in meinem Kosmos. Und diese Weltmeisterschaften, auch schon letztes Mal, waren eigentlich immer so ein Sidequest, was ich gemacht habe für mich, um mich selber zu challengen, für die Community, was ich ganz am Anfang alles sagte. Aber sollte so von meiner Intensität und meiner Kapazität, sollte es nicht mehr als 20-30% einnehmen. Und in den letzten 6 Monaten hat diese WM 80-90% meiner Kapazitäten eingenommen, aus ganz verschiedenen Gründen, aber es war einfach ultra präsent. So präsent, dass ich manchmal einfach vergessen habe, wer ich eigentlich bin und wo ich eigentlich herkomme und was eigentlich meine Ziele sind, weil ich mich so da drin irgendwie verloren habe. Und ein ganz großer Grund, glaube ich, wieso ich mich da drin so verloren habe, war, weil bei so Weltmeisterschaften hat man einfach eine krasse Struktur. Man hat Regeln, man muss diese Regeln befolgen und man kann sich dementsprechend irgendwie so einen Trainingsplan bauen und man weiß ganz genau, was zu tun ist. Aber zu sagen, ich mache meine eigene erste Show oder ich möchte irgendwie einen Zirkus revolutionieren, das ist so viel größer, dass es viel schwieriger ist, sowas unterzubrechen in kleine Etappen. Das heißt, es ist viel abstrakter und deswegen auch schwieriger, sich so darauf vorzubereiten, wie zum Beispiel für eine Weltmeisterschaft. Deswegen habe ich, glaube ich, einfach auch sehr viel Zeit da rein investiert in diese Weltmeisterschaft, weil ich einfach wusste, wie es geht. Ich wusste, was ich machen muss und habe das einfach gemacht. Und habe dabei teilweise einfach vergessen, dass es nur ein Zeitquest war. Und deswegen jetzt mir schon vorzustellen, dass ich in 2 Jahren bei den Weltmeisterschaften nochmal mitmachen werde, ist so ein bisschen so, boah, dann wird dieses Sidequest ja wieder zum Mainquest. Und ich glaube, das ist gerade irgendwie nicht so gut. Aber zu sagen, ich werde da nie wieder mitmachen, ist irgendwie auch ein komisches Gefühl. Gerade weil ich irgendwie das Gefühl habe, es ist noch nicht ganz abgeschlossen, beziehungsweise weil es einfach gerade so präsent war. Ich habe gerade so viel, also von den letzten Wochen und Monaten habe ich so viel Zeit da rein investiert, dass wenn ich jetzt einfach sage, ja, ist jetzt vorbei, mache ich nie wieder, ist auch irgendwie ein komisches Gefühl. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass ich im Moment ein bisschen Abstand brauche von diesem ganzen Wettkampfsport und dass es jetzt auch dieses Jahr keine weiteren Wettkämpfe gibt, wo ich sage, da möchte ich unbedingt mitmachen. Das heißt, ich werde mir sicherlich mindestens ein Jahr Pause geben von dem ganzen Wettkampfsport. Und dann hängt es ein bisschen davon ab, wie sich die anderen Projekte entwickeln. Die nächste Weltmeisterschaft findet statt in Chicago. Das ist natürlich auch irgendwie interessant, weil es dann weiter weg ist. Es ist aber, wie gesagt, in 2 Jahren. Und das Tolle, was ich habe, wenn ich antrete für Team Spanien, ist, dass ich ja sagen kann, also ich kann mich ja recht letzte Minute anmelden. Also ich muss jetzt nicht das irgendwie extrem im Voraus machen, sondern ich kann es einige Wochen vor dem Start der WM machen, also das wäre sozusagen die letzte Möglichkeit. Das heißt, dieser Druck, dass ich das irgendwie im Voraus schon planen muss, ist jetzt erstmal nicht da. Und ich habe jetzt gerade auch Lust, mich mehr auf andere Disziplinen zu konzentrieren. Ich habe diesen Sommer zum Beispiel auch vor, neue Zirkusdisziplinen zu lernen oder auch zu üben. Ich bin mit 2 Disziplinen gebucht worden für einen anderen Job. Davon erzähle ich in der Zukunft mal. Und das wird ein super spannendes Projekt. Ich produziere jetzt Zirkuslehr live. Das ist jetzt, geht jetzt gerade auf Hochtouren weiter. Es gibt noch andere große Sachen, wie ich auch schon so ein bisschen angedeutet habe. Wir haben einen Medienpartner für Zirkuslehr live. Das ist Marie Claire. Richtig, richtig cool. Und es passieren einfach so viele andere Dinge, die einfach mich gerade auch viel mehr erfüllen als ein Wettkampf, wo ich auch merke, ich glaube, es wird mir richtig gut tun, da ein bisschen Abstand zu gewinnen, ein bisschen andere Sachen machen, auch ein bisschen wegzukommen von diesen ganzen Regeln, weil es ja teilweise doch einfach auch anders ist als das, was ich sonst mache. Und der Wettkampf wird nicht weglaufen. Ich kann mich jederzeit immer noch entscheiden, das weiter zu machen. Aber was ich schon überlegt habe, also was ich eventuell doch trotzdem machen werde, so oder so, ist, ob ich noch ein paar neue Elemente einreiche. Weil ich habe noch ein paar neue Sachen gelernt oder trainiert. Und ich glaube, das könnte ganz cool sein, wenn man die noch mit einreicht in den Wertekatalog für die Zukunft. Aber was dann danach alles passiert, das werde ich wahrscheinlich in den kommenden Wochen und Monaten entscheiden und definieren. Und natürlich werde ich davon berichten. Ich habe mich dieses Jahr für die Weltmeisterschaften ungefähr 1 Jahr im Voraus entschlossen, da mitzumachen. Das heißt, mal gucken, in einem Jahr könnt ihr mich ja nochmal fragen, hey Lea, wie sieht's aus, machst du in einem Jahr wieder mit? Oder sonst in 1,5 Jahren, so in dem Bereich ungefähr, glaube ich, würde ich dann anfangen, mich vorzubereiten. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Und ich muss sagen, ich freue mich auch wirklich jetzt auf den Sommer und dieses Projekt endlich abgeschlossen zu haben. Es fehlen noch so ein paar Videos, die ich posten werde, noch ein paar Vlogs eventuell. Ich werde auf jeden Fall noch meine Küren zeigen, dass man die einmal komplett sehen kann. Man kann auch kompletten Wettkampf, der ist gelivestreamt worden, den kann man sich auch nochmal angucken, wenn es einen wirklich interessiert. Ist auch super interessant, glaube ich, die Küren von den anderen Leuten zu sehen. Da sind auch ein paar echt schöne Sachen mit dabei. Und dann ist, glaube ich, auch einfach gut, das alles ein bisschen zur Seite zu legen und zu sagen, ich mache jetzt was anderes. Und dementsprechend geht es ab nächster Woche wieder weiter mit ganz regulären Zirkus-Hotline-Folgen. Nicht mehr so viel Wettkampf-Content, sehr viel mehr Zirkus-Content. Es geht vielleicht auch um meine eigene Wohnung. Ich bin jetzt nach Hamburg gezogen. Mal gucken, wann ich dann wieder bin, weil ich bin jetzt erstmal gerade in Berlin. Es geht um meine eigene Show. Es geht um die nächsten Shows, die anstehen. Es geht um die nächsten Shows, die anstehen mit Francis, um die nächsten Projekte und Ziele. Also da ist gerade ganz viel in der Pipeline und da freue ich mich einfach auch drauf, meinen Fokus wieder ein bisschen neu zu setzen, ein bisschen in eine andere Richtung zu setzen. Und davon berichte ich dann nächste Woche, wenn wir uns wieder hören zu Zirkus Hotline.